aufheben und vielleicht nachher stellen. Was zählt? Volker Ulm hat uns eben schon mal kurz reingenommen in Aspekte, die zählen könnten, wobei ich schon gemerkt habe, er hat weniger gefragt, was zählt in dieser Welt, sondern er hat mehr gefragt, was zählt eigentlich in meinem Leben? Was ist denn wichtig? Vieles von dem, was mir wichtig ist, kann ich an bestimmten Daten festmachen. Mein Geburtstag ist mir auch nach 55 Jahren immer noch wichtig, nicht mehr ganz so spannend wie früher, als man sich gefreut hat, wieder älter zu werden. Aber mein Geburtstag erinnert mich daran, ich darf leben, ich bin immer noch da. Unser Hochzeitstag erinnert mich daran, dass ich seit vielen Jahren verheiratet bin. Ich bin stolz darauf, ich habe ihn noch nie vergessen. Am 1. Dezember vor 3 Jahren habe ich auf der Hensoldshöhe Verantwortung übernommen und das nimmt mich voll in Beschlag, nicht erst in Corona-Pandemie-Krisenmanagement-Zeiten. Vielleicht können manche von Ihnen auch den Tag ihrer Bekehrung nennen oder ihrer ernsthaft gefeierten Konfirmation. Da haben Sie versprochen, mein Leben soll Jesus Christus gehören. Ein solches Datum erinnert uns daran, wir sind als Christen unterwegs. Bei der Durchsicht meines Lebens, was in meinem Leben zählt, welche Daten mir wichtig sind, ist mir was aufgefallen. Ich habe ein Datum fast vergessen, das aber nach Gottes Willen in meinem Leben eine wichtige Bedeutung hat. Es ist mein Tauftag. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Wenn Sie aufzählen, was in Ihrem Leben zählt, hätten Sie Ihren Tauftag genannt? Ich gebe zu, ich finde das mit der Taufe nicht so einfach. Da gibt es ja auch unter uns manche Debatte. Und ich gebe es auch von mir aus zu, ich habe da jetzt nicht Monate über diese Bibelarbeit nachgegrübelt, aber ich bin mit dem Thema Taufe trotzdem noch nicht fertig. Und vielleicht ergeben sich ja nachher noch Gespräche, wo Sie sagen, da habe ich eine etwas andere Einschätzung dieses Bibelwortes. Aber es steht nun mal in unserer Heiligen Schrift. Und wir können es nicht einfach wegleugnen, dass das zu unserem Leben mit Gott dazugehört. Und da dachte ich, das ist doch Grund genug, heute Morgen in einer nur sehr kurzen Bibelarbeit einmal näher hinzusehen. Wir können ja gerne nachher noch mal überlegen, was nehmen Sie mit und vielleicht auch, wo setzen Sie andere Akzente. Der zentrale Bibeltext zum Thema steht im Römerbrief in Kapitel 6. Sie können das auch auf Ihrem Blatt mitlesen, auf dem Sie sitzen oder das jetzt irgendwo neben Ihnen sitzt. Da steht derselbe Text nochmal. Es ist nach der neuen Genfer Übersetzung jetzt hier wiedergegeben. Ich lese uns die Verse 3 bis 11 aus Römer 6. Da schreibt der Apostel: Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus Jesus getauft zu sein? Dass wir alle durch diese Taufe mit hineingenommen worden sind in seinen Tod. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Nun aber ist Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt worden. Genauso ist auch unser Leben neu geworden, damit wir ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Wir wissen ja, dass Christus nicht mehr sterben wird, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Soweit Paulus in Römer 6. Ich möchte meine Gedanken zu diesem Gotteswort in einer kleinen Skizze festhalten. Mir hilft sowas beim Denken. Noch Normalerweise würde ich jetzt hier vorne am liebsten noch eine alte Kreidetafel hinstellen oder sonst irgendwas ein bisschen malen. Das kann man hinten schlecht sehen. Darum habe ich es jetzt versucht, in so eine Präsentation reinzukriegen. Das ist nicht sehr professionell. Ich bitte um Nachsicht. Aber vielleicht helfen Ihnen meine Skizzen trotzdem. Eine erste Linie, die ich aufzeigen möchte, da geht es um Jesus, um Christus, sagt der Apostel ausdrücklich, also um den von Gott beauftragten Retter. Er malt uns vor Augen, was mit Christus passiert ist. Und dabei erinnert Paulus immer wieder an den Tod von Jesus. Und es ist kein natürlicher Tod, sondern der aufgrund eines Todesurteils durch Kreuzigung. Und damit klar ist, dass Jesus wirklich tot war, fügt Paulus ausdrücklich noch hinzu, er ist ins Grab gegangen. Also nicht nur scheintot oder sonst wie, sondern richtig mausetot, mehr tot geht nicht. Aber bei Jesus ist damit ja jetzt nicht Schluss. Christus ist von den Toten auferstanden. Nun lebt er ganz in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Vers 10 sagt es ausdrücklich, das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Das ist die erste Linie dieses Textes. Sozusagen die geschichtliche Linie des Lebens von Jesus mit Kreuz und Auferstehung im Mittelpunkt. Das ist geschehen, Punkt. Aber es ist nicht einfach so geschehen, so irgendwie in der Geschichte, sondern es ist für uns geschehen. Wie aber kommt das, was jetzt da Jesus getan hat, wie kommt das zu uns hin? Wie kommen wir dazu? Und so kommen wir ins Bild. So kommen wir in diese Geschichte, in diesen Text mit hinein. Und jetzt ist das Interessante, dass Paulus sagt, das hat es mit der Taufe zu tun. Unsere Verbindung zu Christus geschieht durch die Taufe. Sie ist sozusagen die Brücke aus unserem realen Leben. Aus unserem realen Leben, so ungefähr 60 nach Christus bei Paulus oder 1965 bei mir, und jetzt setzen Sie Ihr Datum ein. Unser Leben hier wird verknüpft mit dem Leben von Jesus. Wir werden verknüpft mit dem Sterben und Auferstehen von Jesus im Jahr 33. Da ist zeitlich eine Distanz dazwischen, aber sie wird von Gottes Seite her überbrückt. Das, was Jesus da getan hat, was er erwirkt hat, das gilt jetzt mir höchstpersönlich. Paulus sagt übrigens, vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, die ganze Zeit wir und nicht ich. Ich habe es gemerkt, beim Erzählen lande ich automatisch bei mir und erzähle, was das mit mir und meinem Lebensdatum zu tun hat. Aber Paulus schließt sich gleich mit ein. Er sagt, ich erzähle euch nicht nur was, was jetzt irgendwie bei euch in eurem Leben ist, sondern ich bin ein Teil dieser Geschichte, dieses Weges von Christus zu mir oder von mir in Jesus Christus hinein. Es ist ein Wir, das Paulus mit den Lesern in Rom zusammenschließt und eben auch mit uns jetzt hier in Gunzenhausen. Und so verbindet, das wird in diesem Wir gleich sichtbar, die Taufe uns nicht nur mit Christus, sondern gleich auch mit den anderen, die auch mit zu Christus gehören. Wir haben das ja manchmal, das ist jetzt nicht unser Hauptthema heute Morgen, aber manchmal so in unserem Kopf, dass wir sagen, ich und der Herr Jesus, ja, und dann gucke ich mal irgendwann, ob ich auch eine Gemeinde finde, die dazugehört, also die mir passt, so meinem Erwartungen entsprechend. Und der Apostel sagt, falsch, du bist mit deiner Zugehörigkeit zu Christus automatisch mit der Gemeinde Jesu verknüpft. Es gibt dein christliches Ich immer nur im Wir. Wir sind mit ihm verbunden und nicht nur ich persönlich für mich alleine, und das andere kommt später mal. Wir sind also auf Christus Jesus getauft, so jetzt in der Übersetzung, die ich Ihnen heute Morgen vorgelegt habe. Ein etwas merkwürdiges Deutsch, finde ich, dieses Taufen auf. Es meint einen Akt der Übereignung. Es beschreibt die Zugehörigkeit, die durch die Taufe mit Christus geschieht. Mein Mentor, als ich junger Pfarrerlehrling gewesen bin, der brauchte damals ein sehr drastisches Bild, um das deutlich zu machen, was diese Übereignung bedeutet. Er hatte vielleicht so Rinderherden in Südamerika vor Augen, die irgendwo unterwegs sind und man nicht genau weiß, wem die Viecher eigentlich gehören. Wissen Sie, woher man das weiß? Durch ein Brandzeichen, ganz genau. Und das war so sein Bild für die Taufe. Wir kriegen das Brandzeichen von Jesus. Den Viechern tut es wahrscheinlich ein bisschen weh. Die Taufe tut selten richtig weh. Aber die Idee dahinter ist, da wird jemand übereignet. Da wird jemand eigentumsmäßig sozusagen überschrieben. Du gehörst zu Jesus Christus. Wer getauft wird, dem sagt Jesus, du gehörst zu mir. Das, was durch Jesus geschehen ist, ist also nicht einfach nur ein Aspekt der Vergangenheit, ein Ereignis irgendwo in der Weltgeschichte vor 2000 Jahren, sondern es ist jetzt ein Ereignis in meinem Leben. Also das, was da mit Jesus passiert ist, landet bei mir oder besser, ich lande darin. Und das hat Konsequenzen. Eine erste Folge: Wir sind mit dem Tod von Jesus verbunden. Da sterben wir also. Das ist das Sterben vor dem Sterben. Und das klingt schmerzhaft und es ist zugleich doch die Revolution der Weltgeschichte. Das, was alle möglichen Konstrukteure nicht hingekriegt haben, den neuen Menschen, da passiert etwas. Da stirbt der alte Mensch, wie Paulus schreibt. Und das sind jetzt nicht nur die Ü-Füß unter uns, so wie ich einer bin, die über 50-Jährigen, die so langsam zu den Alten gehören, sondern das sind wir eben in unserer alten Existenz ohne Gott. Unser sündiges Wesen, das stirbt da mit Jesus. Und wenn wir so tot sind, dann heißt das, wir sind tot für den Machtanspruch der Sünde. Dafür, dass wir mit Jesus gestorben sind. Dafür, dass sie eine Macht hat, die jetzt keinen Anspruch mehr auf unser Leben hat. Wir sind ja tot und an Tote gibt es keine Ansprüche mehr. Und dann kommt das zweite Ereignis im Leben Jesu nach dem Sterben, seine Auferstehung. Und dabei, glaube ich, müssen wir jetzt unterscheiden. Da ist zunächst einmal natürlich die Auferstehung am jüngsten Tage im Blick. Und jetzt muss ich kurz unterbrechen, es tut mir leid, ich muss einmal kurz raus. Können wir eine Liedstrophe singen? Können wir die schon vorziehen? Oder unterbricht sie das jetzt sehr? Ich bin gleich wieder da, nichts Dramatisches.
Bin nicht sicher, ob es mit der Präsentation klappt. Wir singen schon mal von einem gemeinsamen Lied, das im Anschluss an die Bibelarbeit kommt, euch eine Strophe vor oder auch zwei Strophen, solange bis er wieder da ist. Solange ich lebe, genau. Das ist das einzige Intro, das wir heute im Laufe des Tages hören, bei dem ich immer denke, obwohl ich nicht Klavier spielen kann, das könnte ich vielleicht auch.
Verbunden sind, indem die Sünde ihre Macht in unserem Leben, ihren Machtanspruch verliert. Und dann kommt der Blick auf die Auferstehung, auf die zweite Seite dessen, was bei Jesus wichtig ist. Und dazu müssen wir unterscheiden. Das erste ist sicher, es wird am jüngsten Tag eine Auferstehung zum ewigen Leben geben. Dann werden wir ihm gleich sein. Das ist der Johannesbrief. Dann werden wir das Ewigkeitsleben, das Jesus jetzt schon hat, das wird dann auch komplett unseres sein. Also das, was jetzt auf der Seite von Jesus hier steht, das wird dann, damit werden wir identisch sein. Dann werden wir wirklich ganz für Gott da sein, rundherum, ohne jede Einschränkung. Aber das ist Futur. Das ist Zukunft. Noch stehen wir aber nicht so einfach vor dem Thron Gottes in ungehinderter Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Noch meldet sich die Sünde und tut so, als ob sie ein Recht in unserem Leben hat. Und wir vergessen, wem wir gehören und geben der Sünde den kleinen Finger. Und da ruft Paulus jetzt dazwischen und sagt, falsch, ihr gehört der Sünde gar nicht mehr. Für die seid ihr doch längst gestorben. Und darum heißt getauft sein auch, der Sünde nicht länger zu dienen. Und das ist nicht mehr Zukunft, sondern Gegenwart. Was jetzt zählt, ist der Wille Gottes für mein Leben. Das ist das neue Leben für Gott. Aber das alles habe ich jetzt nicht automatisch in mir, sondern nur in Christus. Der rote Kreis schließt an Christus an und nicht einfach an mich. In ihm gehöre ich jetzt schon ganz für Gott. In ihm ist das, was Jesus erwirkt hat, schon Gegenwart. Darum gibt es auch keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und dieses neue Leben, das in Christus jetzt schon da ist, das fängt jetzt an, auch mein Leben zu durchdringen, zu verändern. Aber auch das nicht aus mir raus. Das ist nicht alles meine Kraft, sondern auch das geht nur aus Christus heraus. Ich weiß nicht, ob Sie es eben beim Mitlesen und Mithören gemerkt haben. In diesem ganzen Bibelabschnitt gibt es keinen Imperativ. Alles, was ich jetzt über das Thema Sünde und Sterben und Auferstehen gesagt habe, da steht an keiner Stelle, jetzt bist du dran und musst das tun. Du musst jetzt sterben, du musst jetzt auferstehen, du musst jetzt leben. Steht an keiner einzigen Stelle, wobei ich ja immer denke, Herr, ne, Paulus, jetzt muss aber langsam mal was kommen. Du weißt doch, wie gefährlich das ist, wenn man die Leute in der falschen Sicherheit wiegt. Ganz am Ende, in Vers 11, da kommt ein Imperativ. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus lebt. Was ist das für ein Imperativ? Paulus sagt jetzt nicht, tut dieses oder tut jenes, wenn ihr für Gott leben wollt, sondern er sagt als erstes, geht davon aus, dass das gilt, was Gott euch in der Taufe geschenkt hat. Ich würde das jetzt Glauben nennen. Glauben heißt hier, ich lasse das gelten, was Jesus für mich getan hat, was er mir in der Taufe versprochen hat. Oder im Bild der Brücke, die Taufe baut die Brücke aus meinem Leben in das Sterben und Auferstehen Jesu. Und im Glauben gehe ich jetzt über diese Brücke und lasse es für mich gelten. Ich fasse zusammen. Was zählt? Was zählt nach Römer 6 für mein Leben? Also nicht die Taufe zählt, sondern Christus. Aber Christus, der mich durch die Taufe mit sich verbindet. Und dann ist auch klar, das ist mir wichtig, ich bin mit Christus verbunden. Und zwar brutto mit seinem Sterben und seinem Auferstehen. Und das gilt für immer und ewig, ein für alle Mal. Und Paulus immer wieder kreist da drumherum, Leute, das ist geschehen. Ich kann es vielleicht mal vergessen, aber das Wort Gottes erinnert mich regelmäßig an das, was wirklich zählt. Wisst ihr nicht, schreibt der Apostel. Und dann schreibt er zweimal und drittes Mal noch von eurem Wissen. Also er klopft an und sagt, eigentlich weißt du es doch. Das gilt, brutto. Das gilt in doppelter Hinsicht, im Blick auf sein Sterben und auf sein Auferstehen. Zunächst zum Sterben, zur Taufe in den Tod Jesu hinein. Er ist für meine Sünde in den Tod gegangen. Nun hat die Sünde keinen Anspruch mehr an mein Leben. Sie kann mich nicht mehr verurteilen, auch wenn sie mich immer mal wieder erwischt. In Christus bin ich tot für die Sünde. Da hat sie nichts mehr zu melden. Ich habe überlegt, ob ich so sagen kann, das ist, als wenn wir Bürger zweier Welten sind. Im Blick auf die alte Welt, im Blick auf mich selber, da regt sich die Sünde noch. Sie tut so, als ob sie bei mir mitregieren würde. Aber im Blick auf das Neue, im Blick auf das, was in der Ewigkeit zählt, hat sie jeden Anspruch verloren. Und sollte ich das zwischendrin vergessen und es anders sein, dann ist auch Christus dafür gestorben. Für meine Sünde, auch für meine Sünde als Christ, ist Jesus in den Tod gegangen. Das macht mich nicht faul, denn ich darf mit Christus für Gott leben, schon heute. Und in diesem Leben fange ich an, der Sünde nicht mehr zu dienen. Wenn ich die Macht der Sünde spüre, sage ich, danke, kein Bedarf, ich gehöre zu Jesus. Für dich bin ich längst gestorben. Dieser Abschied fällt uns allerdings nicht immer so ganz leicht. Und darum ist es gut zu wissen, in Gottes neuer Welt werde ich Christus rundherum gleich sein. Und das alles darf ich im Glauben für mich in Anspruch nehmen. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus lebt für Gott. Das zählt. Das ist grundlegend für mein Christsein. Amen.